Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von SwissQuote. Ja, wir sehen im Vorfeld der Jackson Hole-Tagung am Freitag und der Rede von Jerome Powell um 16 Uhr an dem Tag Zurückhaltung und teils Gewinnmitnahmen im Tech-Sektor. Palo Alto auf der Gewinnerseite. Das Unternehmen konnte die Erwartungen des Marktes schlagen und hebt die Aussichten an. Intel wiederum profitiert von der Meldung, dass SoftBank für 2 Milliarden dort eingestiegen ist. Bei Home Depot sehen wir trotz der enttäuschenden Zahlen Kursgewinne, ein Zeichen, dass sich die Stimmung in dem Sektor aufhält. Berkshire Hathaways Beteiligung an D.R. Horton und Lena hat die Stimmung deutlich aufgehellt. Ja, zunächst der Hinweis, dass das hier keine Anlageberatung ist und damit tauchen wir mal ein in die Wall Street. Wir haben ein bisschen Zurückhaltung nach wie vor, ein ähnlicher Tag wie gestern. Im Vorfeld der Jackson Hole-Tagung am Freitag um 16 Uhr wird am Freitag Notenbankchef Jerome Powell seine Rede halten. Ich gehe gleich darauf nochmal ein. Lasst uns vorher nochmal einen Blick auf die Einzelwerte werfen. Interessant zu sehen, dass wir eine Sektorenrotation erleben. Ansatzweise hatten wir das bereits in der vergangenen Woche. Wenn die Zinsen sinken an der Wall Street, dann verbessern sich auch die Chancen anderer Sektoren. Der Tech-Sektor gilt quasi als Insel der Sicherheit. Die großen Tech-Werte haben Ertragswachstum, dominieren die Wall Street, sind aber eben auch hoch bewertet. Wir sehen also heute eine Rotation in zurückgebliebene Sektoren. Dementsprechend ist der Nasdaq und auch der Nasdaq 100 eher unter Druck, während der breite Markt, auch der S&P Equal Weight Index, bei dem die Aktien gleichgewichtet sind, die schlagen sich heute erstaunlich gut. Und damit fange ich mal an mit zwei Tech-Werten, Intel und Palo Alto Networks. Die Aktien von Intel legen an der Wall Street 10% zu. Und das liegt an zwei Faktoren. Gestern Abend wurde also bekannt, dass SoftBank 2 Milliarden Dollar in Intel-Aktien erwirbt, im Wert von jeweils 23 Dollar pro Aktie. So, die Aktie profitiert davon. Man darf nur eins nicht vergessen: Das sind neue Aktien. Und eigentlich werden die bestehenden Aktionäre dadurch verwässert. Aber vielleicht steigt die Hoffnung, dass man durch SoftBank mehr Deals, mehr Kunden bekommt. Der zweite Faktor, der Chips Act, sollte ja für Intel eine Finanzierung sein in Höhe von 10,9 Milliarden Dollar. Diese 10,9 Milliarden Dollar könnten gewandelt werden in eine 10% Beteiligung der Vereinigten Staaten an Intel. Und die Resonanzen hier an der Wall Street sind sehr gemischt. Das Brokerhaus Bernstein mahnt, dass die Finanzierung, die unter der Biden-Administration verabschiedet wurde, diese wäre quasi kostenfrei gewesen. Jetzt wollen die Vereinigten Staaten im Gegenzug eine Beteiligung haben. Das ist noch alles nicht dingfest, aber es wird diskutiert. Und letztendlich bedeutet es, genauso wie die Beteiligung von SoftBank, eine Verwässerung der bestehenden Aktionäre. Was Intel in erster Linie braucht, so Bernstein, sind Kunden. Und jetzt bleibt abzuwarten, ob eventuell eine Staatsbeteiligung oder eben der Deal mit SoftBank mehr Kunden heranziehen wird für Intel. Die Aktie ist zunächst einmal solide im Plus. Interessanterweise bleibt Bernstein aber sehr zurückhaltend. Die Aktie wird nur mit Halten eingestuft, nach wie vor mit einem Kursziel von nur 21 Dollar. So, das ist Intel. Der zweite Tech-Wert heute im Fokus ist das Cybersecurity-Unternehmen Palo Alto Networks. Und hier waren die Zahlen besser, als die Wall Street erwartet hatte. Der Ertrag pro Aktie, die Margen, beides schlägt. Der Umsatz war nur im Rahmen der Erwartungen. Aber was bei Palo Alto und dem Tech-Sektor insgesamt immer wieder wichtig ist, sind wiederkehrende Umsätze, also quasi die Abo-Modelle, die Plattform-Monetarisierung. Und hier hat das Wachstum sehr positiv beeindruckt. Palo Alto hebt außerdem die Aussichten an für das jetzt laufende Quartal und für das Fiskaljahr 2026. Also insgesamt eine sehr gute Entwicklung und wir haben überwiegend positive Analystenkommentare. Die Bank of America bleibt bei einer oder hebt die Aktie auf eine Kaufempfehlung an mit dem Kursziel von $215. Wir haben Truist mit einem Kursziel von 220. Die UBS mit einem Kursziel von jetzt 200, da bleibt man nur bei neutral, obwohl der Text der UBS recht positiv klingt. Immerhin fast $5 Milliarden an Buchungen per Ende des Quartals und besser erwartete Aussichten für das Fiskaljahr 2026. Guggenheim bleibt und lag damit bisher falsch bei einer glatten Verkaufsempfehlung und das Kursziel mit am niedrigsten an der Wall Street gerade mal $135. Aber der Text, wenn man sich das so durchliest, merkt man, der Analyst will nicht so recht eingestehen, daneben gelegen zu haben. Ja, das vierte Quartal sei im Großen und Ganzen im Rahmen gewesen und über den durchschnittlichen Schätzungen der Wall Street und die Guidance für das Fiskaljahr 2026 seien besser gewesen als die Schätzungen des Marktes. Die Kursreaktion der Aktie habe weniger etwas mit den Quartalszahlen Q4 zu tun, sondern vor allen Dingen mit den wiederkehrenden Umsätzen. Alright. Abgesehen davon sind die Vorjahresvergleiche einfach zu schlagen. Klingt eigentlich gar nicht so schlecht, aber Guggenheim bleibt bei der Verkaufsempfehlung mit einem sehr, sehr niedrigen Kursziel bei uns hier an der Wall Street. So, das waren die beiden Highlights auf der Ertragsfront. Und bevor ich gleich noch mal zu den Analystenkommentaren und den Unternehmensmeldungen zurückkomme, lasst uns erst einmal einen Blick auf die Jackson Hole-Tagung werfen, die an diesem Freitag stattfindet mit der Rede von Notenbankchef Jerome Powell um 16 Uhr am Freitag. Interessant, die Verschiebung bei den Erwartungen. Die Wall Street geht immer noch mit einer 83% Wahrscheinlichkeit, das ist das FedWatch-Tool der CME, davon aus, dass wir am 17. September eine Zinssenkung sehen werden. Bei der Oktobertagung sehen wir allerdings schon Verschiebungen. Insgesamt geht man davon aus, dass bei der Oktobertagung die Leitzinsen niedriger sein werden als heute. Aber die Wahrscheinlichkeiten haben hier etwas nachgelassen. Wenn wir uns jetzt noch die Dezembertagung anschauen, Sekunde, jetzt muss ich mal schauen, das sind die Oktoberschätzungen. Wenn wir uns jetzt die Dezemberschätzungen anschauen, dann sehen wir hier auch nach wie vor Verschiebungen. Mittlerweile eine 16% Wahrscheinlichkeit, dass wir bei 400 bis 425 Basispunkten liegen werden. Das ist etwas niedriger als das aktuelle Niveau. Also ja, man ist sich nicht so sicher, was Jerome Powell am Freitag signalisieren wird. Einerseits wird er mit hoher Wahrscheinlichkeit den schwachen Juli-Arbeitsmarktbericht zur Kenntnis nehmen. Dadurch entsteht der Eindruck, die Notenbank rückt ein bisschen ins Lager der Tauben. Aber die meisten Inflationsdaten, Erzeugerpreise, Importpreise, Inflationserwartungen, Verbrauchervertrauen der Uni Michigan, deuten eher auf zunehmenden Inflationsdruck. Ist es also denkbar, dass Jerome Powell am Freitag signalisiert, jawohl, der Arbeitsmarkt scheint abzukühlen, wir müssen aber die Daten abwarten. Wir haben am 5. August die Arbeitsmarktdaten und am 5. September die Arbeitsmarktdaten und am 11. September die Verbraucherpreise, am 17. September dann die Notenbanktagung. So, und ich weiß nicht, ob ein solches Signal von Jerome Powell wirklich ausreichen wird, die Märkte zu beschwichtigen. Und vor allen Dingen, was will der Markt? Wenn der August-Arbeitsmarktbericht schwach wird, ähnlich wie die Juli-Daten, weil dann dürfen wir uns auf Zinssenkungen freuen. Wenn der Arbeitsmarktbericht solide ausfallen sollte und der Juli war nur eine Pause oder eine Ausnahme, die Schwäche, well, ist das dann wirklich ein gutes Zeichen für die Wall Street? Interessanterweise, wir haben ja 12 regionale Notenbanken in den USA, hat die Notenbank von San Francisco einen neuen Indikator für den Arbeitsmarkt entwickelt, einen Stressindikator. Und der signalisiert in der Tat, dass die Juli-Arbeitsmarktdaten und die Revidierungen nach unten wohl eher eine Ausnahme waren. Der Indikator von der Notenbank von San Francisco beruht auf den Erstanträgen für Arbeitslosigkeit der einzelnen Bundesstaaten. Und hier sehen wir nach wie vor extrem niedrige Stressniveaus. Das Fazit der Notenbank ist, der Juli-Arbeitsmarkt war eher eine Ausnahme. Und wenn wir diesen Indikator noch vertiefen, hier sehen wir auf Basis der einzelnen Bundesstaaten mal, wo gemessen an dem Pool der verfügbaren Arbeitskräfte, wo die Dynamik an Arbeitslosigkeit zunimmt. Und auch hier klebt der Indikator auf extrem niedrigen Niveaus. Naja, also wenn der Arbeitsmarkt bricht, tatsächlich im August besser wird, warum sollte die amerikanische Notenbank in Anbetracht der wachsenden Inflationsrisiken dann die Zinsen senken? Also das ist und bleibt gewissermaßen erstmal ein Dilemma. Und wie in den letzten Tagen oft diskutiert, in der Woche der Jackson Hole-Tagung oft eher noch stabil bis ab. Nach der Jackson Hole-Tagung Gewinnmitnahmen und Gegenwind. Also warten wir mal ab, ob die saisonalen Trends und ob dieser historische Trend sich dieses Mal auch hier wieder bestätigt. Es gibt ansonsten, finde ich, ganz interessante Entwicklungen. Die Ratingagentur S&P hat gestern die Bonität der Vereinigten Staaten bestätigt. Und die Aussagen von S&P sind spannend. Man betont, dass die steigenden monatlichen Zolleinnahmen der Vereinigten Staaten eine weitere Verschlechterung der Fiskallage vorbeugt. Howard Lutnick, der Handelsminister, hatte ja signalisiert, 50 Milliarden monatlich sei das Ziel, 600 Milliarden Dollar im Jahr zusätzlicher Staatsannahmen durch diese Zölle. Die Fiskallage scheint sich also hier zu bessern. Dadurch, und ich darf nochmal daran erinnern, das Haushaltsbüro, Haushaltsausschuss des Kongresses, das bipartisan ist, also neutral, nicht demokratisch oder republikanisch gesteuert, ist ja zu einem ähnlichen Ergebnis gekommen und das schon vor Monaten. Wenn sich also in den Köpfen immer mehr verfestigt, dass diese Zölle ja eigentlich ganz gut sind, für die Fiskallage der Vereinigten Staaten, dann kann das eigentlich nur bedeuten, dass selbst über die Amtszeit von Trump hinausgehend diese Zölle zunächst einmal bleiben werden. S&P hätte ja auch zu dem Ergebnis kommen können, dass aufgrund der hohen Zölle 600 Milliarden Dollar zusätzliche Steuerlast, weil diese Zölle von Verbrauchern und US-Unternehmen überwiegend getragen wird, dass sich dadurch das Risiko für die Wirtschaft erhöht, für die Inflation auch, für die Renditen der langlaufenden Staatsanleihen ebenfalls, was den Finanzierungsbedarf verschlechtert der USA. Also man hätte es so oder so spielen können. Die Tatsache, dass S&P sich also für den positiven Weg entschieden hat, das lässt, finde ich, vom Mindset der Wall Street relativ tief blicken. Ne? Und der Rest, den werden wir abwarten müssen, wie letztendlich gesehen tatsächlich die Inflation reagieren wird und was das wirklich für die Margen der Unternehmen bedeutet. Ja, Russland, Ukraine, dazu gibt es nur eins zu sagen, der Ölpreis etwas schwächer, Abgabedruck bei den Rüstungswerten. Wir hoffen alle, dass diese Gespräche tatsächlich zu einem Waffenstillstand und im Idealfall zu Frieden führen wird, aber der Weg dahin, das glaubt man jedenfalls an der Wall Street, wird trotzdem noch ein langer sein und man mahnt davor, jetzt einen Deal in Hetze durchzuboxen, weil die Details passen müssen, richtig sein müssen, um einen zukünftigen Konflikt letztendlich zu vermeiden. So, jetzt kommen wir nochmal zu den Unternehmen zurück. Ich nehme mal den Bausektor. Seitdem bekannt ist, dass Berkshire Hathaway eine Position bei den Hausbauunternehmen Lennar und D.R. Horton erworben hat, sehen wir in diesem Sektor mehr Rückenwind. Und das sehen wir auch nach den Zahlen der Baumarktkette Home Depot, die ja eigentlich enttäuschen. Der Ertrag pro Aktie unter den Schätzungen, die Umsätze der schon länger geöffneten Baumärkte unter den Erwartungen. Die Aussichten für das Jahr bestätigt, so weit, so gut. Aber die Aktie ist im Plus. Und das zeigt, dass viele Investoren jetzt eine wohl längerfristigere Perspektive einnehmen, mit der Hoffnung, dass, wenn die Zinsen zurücklaufen sollten, dieser Sektor eben mit profitieren wird. Heute Abend wird übrigens der Hausbaukonzern Toll Brothers Ergebnisse melden. Home Depot also im Plus. Wir haben Medtronic und Amer Sports, beide auf der Verliererseite, obwohl bei beiden Werten die Erwartungen übertroffen werden. Wir haben Amer Sports mit Ergebnissen auf der Ertragsseite sogar doppelt so hoch wie geschätzt, die Umsätze plus 23% auch höher als erwartet, die Margen über den Schätzungen und die Aussichten angehoben. Aber die Aktie ist trotzdem auf der Verliererseite. Faszinierend zu sehen, dass der Wert davon nicht profitieren kann. Medtronics auch ein Minus von 4% nach den Ergebnissen und das, obwohl der Ertrag über den Schätzungen lag. Das organische Umsatzwachstum lag auch minimal über den Prognosen. Die operativen Margen haben leicht enttäuscht. Die Prognosen für das Fiskaljahr 2026 wurden sogar leicht angehoben. Aber die Aktie kann nicht profitieren. Es wurde auch gemeldet, dass der Investor Elliott Management jetzt zu den größten Aktionären gehört. Man will versuchen, das Wachstum anzufachen und quasi die Ausschüttungen für die Aktionäre zu verbessern. So, das war es auf der Front der Unternehmensmeldungen. Wir haben bei den großen Tech-Werten Gewinnmitnahmen heute, wie gesagt, wegen auch der Rotation. Die Aktien von Nvidia ebenfalls auf der Verliererseite. Am 27. werden hier ja die Zahlen gemeldet. Und die Nachrichtenagentur Nikkei betont, dass die Nachfrage in China für den H20-Chip immer noch sehr stark sei, obwohl China die Unternehmen auffordert, heimische Technologie zu kaufen. Und Reuters berichtet, dass Nvidia daran arbeitet, eine Blackwell-basierende Chip-Version für China zu bauen, leistungsstärker als der H20, trotzdem Nvidia auf der Verliererseite. Ja, zum Schluss nochmal ein Blick auf die Analystenkommentare. Die Aktien von Affirm heute auch unter Abgabedruck. Wir haben hier zwei sehr konträre Einschätzungen. Evercore ISI glaubt, dass die Aktie kurzfristig ein Underperformer sein wird, also schlechter abschneidet. Und das selbst dann, wenn die Ergebnisse, die im August gemeldet werden, am 28., um genau zu sein, besser ausfallen dürften als erwartet. Man bleibt langfristig auf der Empfehlungsseite, rechnet aber kurzfristig mit Gegenwind, vor allen Dingen, weil die Aktie jetzt schon seit Anfang April über 115% zulegen konnte. Too much Risiko in die Ergebnisse hineingehen überwiegt. JP Morgan sieht das anders. Da bleibt man bei einer Kaufempfehlung und das Kursziel steigt sogar auf $84 und man glaubt, der Fokus bei den Quartalszahlen wird auf das Fiskaljahr 2026 liegen und das dürfte positiv ausfallen. Wir haben ansonsten Lululemon. Da gab es gestern schon sehr negative Kommentare. Heute erneut negative Kommentare. Man geht davon aus, bei Wells Fargo, dass die Aussichten für das Jahr erneut gesenkt werden. Für das Fiskaljahr 2026 gäbe es materielle Risiken. Ähnliche Kommentare hatten wir gestern. Die Aktie ist aber trotzdem nur 0,5% auf der Verliererseite. Das Tief war am 11. August bei $186. Jetzt sind wir bei $202. Aber man merkt, das Risiko in die Ergebnisse hineingehend. Am 29. August werden die Zahlen gemeldet, überwiegt. Wir haben jetzt diese Woche noch Target. Da sind die Aussagen auch überwiegend negativ ausgefallen. Die Aktie ist heute auf der Gewinnerseite. Es gibt Bedenken, dass man Marktanteile an Walmart verliert. Und Walmart wird dann am Donnerstag ebenfalls Zahlen melden. Walmart und Target, beide heute auf der Gewinnerseite. So, mal schauen, ob ich was vergessen habe. Das war's bei den Analystenkommentaren, die wichtig sind. Ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann und ciao.
Und jetzt der obligatorische und FINMA-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch.
Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keiner Empfehlungen zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente und somit keine Anlageberatung darstellen. Insbesondere können Wall Street Correspondents und der Vortragende nicht einschätzen, inwiefern die im Video gemachten Empfehlungen ihren Anlagezielen, ihrer Risikobereitschaft und Verlusttragfähigkeit entsprechen. Wer also auf Basis von Informationen in diesem Video etwaige Anlageentscheidungen trifft, trifft diese ausschließlich auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr.
Und das wiederum bedeutet, dass weder Wall Street Correspondent noch der Vortragende, das ist immer noch dieser Mann hier, für Verluste haften, die sie dadurch erleiden, dass sie Anlageentscheidungen aufgrund von Informationen oder Kommentaren in diesem Video getroffen haben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und weiterhin einen erfolgreichen Handelstag.